ARD. Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
Es ist ein Märzabend in Eichstätt. In der Altstadt haben die ersten Cafés schon Tische und Stühle im Freien vorbereitet. Doch es ist noch zu kalt, um draußen zu sitzen. Nur vor einer Tür in der Pfahlstraße, einen Katzensprung vom zentralen Marktplatz entfernt, drängen sich die Gäste. Drinnen, wo es deutlich wärmer ist, da ist es noch voller. Benedikt Behret hat zu einer Verkostung geladen. Der junge Mann hat vor knapp 5 Jahren ein Geschäft eröffnet. 39 Spirits and Cigars heißt der kleine Laden. Ein Spezialgeschäft für ausgewählte Spirituosen und Zigarren. Bevor es zum Interview geht, bekommt auch der Reporter ein Glas in die Hand gedrückt, in dem es bernsteinfarben leuchtet.
Einen neuen Rum, eine Neuerscheinung, eine Kombination aus Fidschi, Barbados und Mauritius Rum. Dadurch eben schön fruchtig und ausgewogen, einer leichten Süße.
Das Glas sei ein paar Mal geschwenkt, das Aroma in die Nase ziehen lassen, ein paar Tropfen gekostet. Der Rum hält, was Benedikt Behret versprochen hat. Und schon sind der Inhaber, ein Angestellter und ein paar Besucher wieder in Fachsimpeleien über die Vorzüge verschiedener Spirituosen vertieft. Das kleine Ladengeschäft mitten in der Eichstätter Altstadt scheint gut zu laufen. Trotz Konjunkturflaute, trotz der Konkurrenz durch Lieferdienste. Dabei steckte hinter der Eröffnung des Ladens kein Masterplan, wie Behret sagt, sondern im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee.
Die allererste Idee war eigentlich eher noch ein Witz. Und nach dem Witz war es aber so ein bisschen im Kopf, die Überlegung. Und wenn man sich's dann mal so wirklich überlegt hat, war eigentlich schon naheliegend, dass es dadurch, dass ja Whisky vor allem jetzt, ist ja auch flächenmäßig jetzt hier, das meiste ist schottischer Whisky. Und dadurch, dass das eigentlich den Wert auch ganz gut hält, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es ein Versuch eigentlich mal wert ist. Und nachdem ja auch viele Leerstände hier in der Straße sind, dass es auch der Innenstadt mal gut tun würde, was zu machen.
Wie gut der brummende Spirituosenladen der Innenstadt tut, das zeigt ein Blick über die Straße. Ein paar Häuser weiter steht ein früheres Café leer. Gleich daneben liegt ein Spielwarengeschäft, in dessen Schaufenster Räumungsverkauf geschrieben steht. Wie viele andere Orte in Bayern kämpft auch Eichstätts Innenstadt mit einem Strukturwandel, mit Leerständen, mit der Konkurrenz durch Geschäfte auf der grünen Wiese, mit dem Wettbewerb durch Online-Händler. Was ist also das Erfolgsrezept eines Spirituosen-Fachgeschäftes? Benedikt Behret glaubt, dass es die Mischung aus einem sehr spezialisierten Sortiment und einer kundigen Beratung ist. Damit habe man sich ein treues Publikum erarbeitet.
Es ist überraschend breit gefächert. Also ist, sage ich mal, auch im Studentenalter schon mehr Interesse da, als man so aufs Erste denken würde. Und auch von Frauen ist das Interesse größer, als man vielleicht im ersten Moment denken würde. Also ich würde eigentlich sagen, von 18 bis 65 sind alle mit dabei. Und auch auf Männer und Frauen ist es relativ gleichmäßig verteilt.
Doch die Frage bleibt, warum funktionieren manche Einzelhandelskonzepte besser als andere in einer Kleinstadt wie Eichstätt mit ihren rund 14.000 Einwohnern? Wie lassen sich Innenstädte beleben und was erwarten die Menschen von einer solchen Innenstadt? Warum kommen sie ins Zentrum? Womit verbringen sie dort ihre Zeit und wofür geben sie dort Geld aus?
Tatsächlich hauptsächlich für Getränke. Im Pub zum Beispiel. Die Straße wird jetzt auch renoviert tatsächlich. Die Gabrieli-Straße, die ist die nächste. Ansonsten, man geht hier und da zum Bäcker. Das ist natürlich ganz essentiell. Oder in einen Café. Also das ist für mich grundsätzlich eigentlich das, was es in erster Linie ausmacht. Es gibt natürlich die kleinen Einzelhandelsläden. Wobei ich zugeben muss, da bin ich tatsächlich nicht so häufig vertreten.
Da, wo ich persönliche Beratung brauche, im weitesten Sinne vielleicht nur Sportgerät. Schön wäre, also da, wo es Tourismus gibt, ein paar Souvenirgeschäfte, Andenken, sowas. Aber ob man davon leben kann, ist das andere. Cafés,
Lebensmittel kaufe ich in der Stadt ein und alles andere nicht. Was gut ist, was ich gut finde, dass es doch so 2-3 Plätze gibt, wo man doch in der Sonne einen Kaffee trinken kann. Könnten gern mehr sein, meiner Meinung nach. Sind wir auch dabei, was jetzt nicht so gut ist. Ein bisschen grüner könnte die ganze Geschichte sein.
Da sieht man hier, wie das Tor steht hier.
Ja. Wie sich Eichstätts Innenstadt ein bisschen grüner machen ließe, darüber diskutiert auch Daniel Weiß gerne. Der gebürtige Eichstätter ist ein gefragter Architekt, der schon für Branchengrößen wie Norman Foster im arabischen Raum gearbeitet hatte, bevor er in seine oberbayerische Heimat zurückkehrte und dort eine eigene Firma eröffnete. Sein aktuelles Herzensprojekt? Mittels künstlicher Intelligenz untersuchen, wie Eichstätts Altstadt aussehen könnte, wären die Plätze dort nicht versiegelt, also gepflastert oder geteert, sondern zum Beispiel mit Bäumen bepflanzt. Die per KI generierten Bilder stellt Weiß derzeit in einer kleinen Buchhandlung aus. Und er räumt gleich zum Beginn des Gesprächs das in Eichstätt kursierende Gerücht aus, er wolle die ganze Altstadt in eine Art Park verwandeln.
Das bedeutet nicht, dass der ganze Marktplatz auf einmal jetzt grün ist, sondern dass es einfach vielleicht mit einem großen Stadtbaum in der Mitte des Marktplatzes eine bessere Aufenthaltsqualität gibt oder geben sollte. Oder auch, dass die umliegenden Gebäude und Räume auch wieder mehr Aufenthaltsqualität bekommen. Also es ist nicht so, dass das alles nur grün ist.
Weiß glaubt, dass es ein Umdenken brauche. Die Zeit, in der das Gros der Menschen mit dem Auto in die Stadt gekommen sei, um schnell ein paar Einkäufe zu erledigen, die sei vorbei. Man müsse vielmehr die Schönheit der Altstadt herausarbeiten mit ihren barocken Plätzen und verwinkelten Gassen. Wenn man das schaffe, dann würden Einheimische und Touristen auch mehr Zeit dort verbringen.
Die Stadt Eichstätt wird eher genutzt, um die Altstadt zu erleben, um die Räume zu erleben, um die Architektur zu erleben und nicht mehr, weil es den einen oder anderen Laden dort gibt. Und deswegen hat sich der Nutzen der Altstadt verändert. Und somit muss sich auch die Stadt entsprechend anpassen. Und somit ist es dann auch sinnvoll, sage ich mal, nicht mehr alles dem Auto oder den Verkehrswegen unterzuordnen, sondern vielleicht eher mehr wieder zu gucken, wo sehe ich denn gute Aufenthaltsqualitäten.
Zeitgleich zum Interview mit Daniel Weiß fand an einem Märzwochenende auch der Eichstätter Ostermarkt samt verkaufsoffenem Sonntag statt. Autos waren keine zu sehen, die Innenstadt weiträumig für den Verkehr gesperrt. Der Attraktivität schien das keinen Abbruch zu tun, ganz im Gegenteil. In den Straßen und an den zahlreichen Marktständen drängten sich die Passanten.
Da sieht man ja das eigentlich perfekt dann wieder, dass die Stadt schon an sich eigentlich ein schöner Raum ist, der natürlich am besten genutzt werden kann, wenn er nicht, sage ich mal, jetzt verschmutzt wird durch das Auto an sich. Ich bin nicht gegen das Auto, im Gegenteil, ich meine, man muss auch hinkommen und es wird immer so sein, dass die Autos oder auch Feuerwehr und sonstige Versorgungen da durch müssen. Nur ist dem Auto und dem Straßenraum zu viel Raum gegeben worden.
Ginge es nach Weiß, dann gäbe es auf den Verkehrswegen in der Innenstadt ein Mit- und Nebeneinander, bei dem alle gegenseitig Rücksicht nehmen.
Dass die Autos sich durchschlängeln müssen durch den eigentlichen öffentlichen Raum. Dass es einfach eher so ist, wenn da ein Café ist, ist es ganz selbstverständlich, dass es dort dann einen Außenbereich gibt, der eine Aufenthaltsqualität hat und das Auto muss sich unterordnen. Also die Hierarchie muss sich langsam ändern. Nicht das Auto ist das Wichtigste, sondern wieder der Mensch.
Von Passanten lebt auch Diana Kreitmeier. Sie hat vor ein paar Monaten eine Konfiserie in einer Altstadtgasse übernommen. Ein kleines Ladengeschäft in einem rundum renovierten mittelalterlichen Haus. Dort verkauft sie nicht nur Pralinen und Schokolade, sondern auch handgemachte Accessoires. Taschen aus Korkstoffen, die sie selbst in einer kleinen Werkstatt herstellt.
Das war eigentlich wirklich purer Zufall. Wir waren vor 2 Jahren gerade auf dem Weg in Urlaub und habe für einen Bekannten im Internet was recherchiert und irgendwann hat es mir halt dann Korkstoffe angezeigt. Und dann habe ich die Taschen gesehen und mich hat das so wahnsinnig fasziniert, dass ich mich da immer mehr reingesteigert habe und es dann selber probieren wollte. Und nach einigen Versuchen zu Hause, wo ich das dann probiert habe und es funktioniert hat, wollte ich das dann erst einmal auf den Märkten probieren, ob das auch bei den Kunden und bei den Leuten ankommt. Und dann hat sich das mit den Märkten allmählich entwickelt. Und ich habe ja noch einen Vollzeitjob gehabt in Firma Osram, Aurora, Ledvance, kennt ja jeder. Die sind dann insolvent gegangen. Und dann hat sich für mich halt einfach die Frage gestellt, was soll ich machen? Soll ich wieder in einem Angestelltenbereich tätig sein oder willst du es jetzt endlich probieren und schauen, ob das mit einem Laden funktionieren könnte?
Ihren ersten Laden hatte Diana Kreitmeier in der Eichstätter Ostenstraße, etwas außerhalb des Altstadtkerns. Dort war die Zahl der Kunden aber zu niedrig und das, obwohl der Laden an einer vielbefahrenen Straße lag, mit Parkplätzen vor der Tür. Jetzt ist sie umgezogen in die Eichstätter Altstadt, in eine verkehrsberuhigte Gasse und ist optimistisch, dass mehr Menschen ins Geschäft kommen, obwohl er nur fußläufig zu erreichen ist. Stammkunden, aber auch Flaneure, die ohnehin schon in der Stadt unterwegs sind und an ihren Schaufenstern hängen bleiben. Ein paar Schritte weiter treffe ich Rebecca Böhm. Direkt am Marktplatz betreibt die gebürtige Eichstätterin die Schokolatik. Das kleine Café hat sich innerhalb weniger Jahre zu einem beliebten Treffpunkt gemausert. Vor allem an Wochenenden stehen die Kunden Schlange. Das war aber nicht von Anfang an so. Böhm musste zunächst einmal Lehrgeld zahlen, als sie vor 11 Jahren ihr erstes Café eröffnete, gleich um die Ecke vom heutigen Standort.
Lage ist auf jeden Fall das erste Learning. Wir waren mit unserem kleinen ersten Laden zwar in einer hochfrequentierten Straße. Jetzt am Marktplatz ist die Lage deswegen so wunderbar, weil unsere Schaufenster direkt auf den Marktplatz zeigen und uns viele Touristen, aber auch Einheimische wahrnehmen. Und je präsenter du in der Innenstadt am zentralen Umschlagsplatz bist, desto besser ist es für die Wahrnehmung.
Rebecca Böhm gehört zu einer jungen Generation von Eichstättern, die etwas bewegen wollen in ihrer Heimatstadt. Wie der Architekt Daniel Weiß hat sie auswärts studiert, dann für ein großes Unternehmen gearbeitet, bevor sie nach Eichstätt zurückkam. Heute ist sie im örtlichen Gewerbeverein aktiv, sitzt im Stadtrat und versucht, den Strukturwandel in der Altstadt mitzugestalten.
Im Gewerbeverein Pro Eichstätt sind viele Einzelhändler und Gastronomen auch aus der Innenstadt vertreten. Und wir sehen schon mit sehr großer Besorgnis, dass unmittelbar um den Stadtkern herum Leerstände sich vermehren. Das hat sehr viel damit zu tun, dass auch ein Generationswechsel stattfindet. Viele, die jetzt in einem Alter sind, in dem sie nicht mehr den Laden eigenständig führen können, finden keine Nachfolger und schließen deshalb die Geschäfte.
Doch wie lassen sich geschlossene Geschäfte mit neuem Leben füllen? Wie lässt sich die Innenstadt weiter beleben? Rebecca Böhm weiß, dass auch innerhalb der Eichstätter Händlerschaft die Meinungen dazu auseinandergehen. Ein Beispiel ist die Frage, wie viel Raum man dem Verkehr und parkenden Autos einräumen sollte.
Die Herausforderung ist, dass wir in den Kleinstädten mehrere Generationen haben. Die eine Generation hat noch das Zeitalter miterlebt, in dem der tägliche Bedarf in den Innenstädten geshoppt wurde. Und die jüngere Generation ist es gewohnt, im Internet zu kaufen. Und wir müssen es schaffen, die Innenstädte für alle Generationen attraktiv zu machen. Und das bedeutet natürlich auch, dass sich die Generationen, die andere Gewohnheiten hatten, sich jetzt auf einen Wandel in den Innenstädten einstellen müssen. Früher hat man in den Innenstädten die Waren des täglichen Bedarfs eingekauft und heute hast du für den täglichen Bedarf entweder den Internethandel oder du fährst ins Industriegebiet in eins der großen Einzelhandelshäuser. Und die Innenstädte gewinnen dann, wenn sie es schaffen, den Sprung in Richtung Attraktivität zur Flaniermeile, zur Touristenattraktion zu schaffen.
Die Innenstadt als Flaniermeile und Touristenattraktion. In Großstädten funktioniert dieses Konzept schon lange. Allerdings gab es auch in den Metropolen erbitterten Widerstand, vor allem von Einzelhändlern, als dort die ersten Fußgängerzonen geplant wurden. Zum Beispiel in Nürnberg. Dort warnten Kaufleute in den 60er und 70er Jahren vor dem Untergang der Innenstadt, als die ersten Straßen für den Autoverkehr gesperrt wurden. Heute sieht das die Branche ganz anders, sagt Uwe Werner vom Handelsverband Bayern.
Ja, es ist natürlich immer im Vordergrund das Thema Erlebnis. Also der Verbraucher kommt nur dann in die Innenstadt, wenn er Erlebnis findet. Das setzt sich zusammen aus Einkaufen, Gastronomie, sportliche Events, Kultur, Flanieren, sehen und gesehen werden. Also insofern ist es ein Mix aus mehreren Faktoren.
Nach Angaben des Branchenverbandes hat sich der Einzelhandel in Nürnberg mittlerweile ganz gut von der Corona-Krise erholt, kämpft aber mit der allgemeinen Konjunkturflaute und der Inflation. Faktoren, die vielen Kunden den Einkauf verleiden. Dazu kommt der Wettbewerb gegen die großen Online-Händler. Allerdings gäbe es auch einige Punkte, in denen der stationäre Handel in Nürnberg Vorteile habe. Zum Beispiel die geografische Lage der Stadt, sagt Uwe Werner.
Es ist eine Solitärlage, die wir haben. Die nächstgrößeren Großstädte, Prag, Stuttgart, Frankfurt und München, sind alle rund 200 Kilometer entfernt. Insofern haben wir ein Einzugsgebiet von rund 2 Millionen Einwohnern, die in die Nürnberger Stadt tendieren. Und das ist natürlich ein Reservoir, das ein relativ großes ist.
Dieses Reservoir könne man aber noch besser ausschöpfen, glaubt Uwe Werner vom Handelsverband. Ein Beispiel sei die Breite Gasse, eine der ältesten Fußgängerzonen Süddeutschlands. Über Jahrzehnte war sie ein Magnet für Besucher aus dem weiten Umland. Heute sei sie, freundlich formuliert, in die Jahre gekommen.
Wenn man sich den Straßenbelag anschaut, dann merkt man schon, dass da ein Flickerlteppich da ist. Auch der Geschäftsbesatz hat sich bedauerlicherweise doch sehr verändert. Man spricht in der Branche auch nahezu von einer Versteppung, weil es ist so uniform, das Angebot, dass man, wenn man in der Breitengasse ist, nicht weiß, ist man in Köln, Düsseldorf oder sonst wo.
Doch wie lässt sich die etwas runtergekommene breite Gasse in eine moderne, attraktive Flaniermeile mit der viel zitierten Aufenthaltsqualität verwandeln? Wie lässt sich eine Fußgängerzone beleben, in der in prominenter Lage ganze Gebäudekomplexe leer stehen? Vor dieser Aufgabe steht Andrea Heilmeier, die Wirtschaftsreferentin der Stadt Nürnberg. Ich bin mit ihr zu einer Ortsbegehung verabredet. Und gleich an der ersten Station des Spaziergangs wird deutlich, wie groß die Herausforderungen sind. Denn auch in Nürnberg hat die Pleite des Immobilienimperiums von René Benko ihre Spuren hinterlassen.
Wir stehen am Eingang zur Breiten Gasse und direkt hinter uns ist der ehemalige Kaufhof, der jetzt leider leer steht. Tatsächlich ist bereits im letzten Jahr geschlossen worden, aber wir haben hier ganz wunderbare Ideen, wie man dieses Gebäude sinnvoll für die Stadt Nürnberg nutzen kann. Wir stellen uns vor, hier ein Kongresszentrum zu entwickeln, denn ein Kongresszentrum in der Größe 300 bis 1000 Teilnehmer ist etwas, was die Stadt Nürnberg schon lange braucht, was wir schon lange suchen und ungefähr seit 10 bis 15 Jahren auch im Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat immer wieder thematisieren.
Andrea Heilmeier ist überzeugt, ein Kongresszentrum im Herzen der Stadt, das wäre ein sogenannter Anker. So nennt man in Fachkreisen einen Publikumsmagneten an prominenter Stelle. Das kann ein Kaufhaus sein, ein vielbesuchtes Museum, ein Kinokomplex oder eben ein Kongresszentrum. Ein Ort also, der viele Menschen anzieht, die dann auch in der Umgebung flanieren, einkaufen, einen Kaffee trinken oder essen gehen. Der ehemalige Kaufhof wäre als Kongresszentrum ein solcher Anker, ist Heilmeier überzeugt.
Es ist wunderbar angeschlossen, Sie können zum Hauptbahnhof laufen, Sie haben einen U-Bahn-Anschluss, Sie haben ein Parkhaus, es ist mitten in der Fußgängerzone. Nürnberg kann davon maximal profitieren, weil die Menschen direkt in der Innenstadt sind und wir wollen ja eine multifunktionale Innenstadt, in der viel Frequenz herrscht. Und wenn wir hier 100.000 zusätzliche Besucher im Jahr herbringen, sind es 100.000 zusätzliche Menschen, die hier einkaufen, die hier essen, die hier Frequenz in die Innenstadt bringen.
Diesen Besuchern soll sich dann in der Breiten Gasse auch ein anderes Bild als heute bieten. Keine Leerstände, keine trostlosen Betonschneisen, Wege, auf denen man nicht darauf achten muss, sich in einem Schlagloch einen Knöchel zu verstauchen oder den Absatz zu ruinieren.
Wir haben bereits Mittel freigegeben, um diesem Jahr anzufangen, die Breite Gasse städtebaulich zu ertüchtigen. Das heißt, wir wollen sie neu pflastern. Wir wollen Aufenthaltsqualität schaffen mit den Klassikern, Verweilmöglichkeiten, Sitzgelegenheiten, mehr Grün, um hier städtebaulich alles zu tun, um sie optisch aufzumöbeln.
Städteplaner wissen, in einer Innenstadt kann man mit den richtigen Weichenstellungen dafür sorgen, dass es eine Art Kettenreaktion gibt. Entweder zum Schlechteren oder eben zum Besseren. Man könnte auch sagen, Leerstand zieht Leerstand an. Und umgekehrt sorgen gut gehende Läden und Restaurants dafür, dass sich weitere Geschäfte und Cafés ansiedeln. Kaum jemand in Nürnberg weiß das so gut wie Klaus Harl. Er führt in fünfter Generation ein Traditionsgeschäft. Ich treffe ihn bei Küchenlösch, einem Familienbetrieb direkt an der Lorenzkirche. Gegründet wurde seine Firma vor mehr als 175 Jahren.
1847, und zwar jetzt nicht hier am Standort, sondern in der Laufergasse. Und das Geschäft hat sich ja verlagert. 1847 war die Hauptgeschäftshälfte in Nürnberg noch die nördliche Altstadt. Ja. Und mit dem Bahnhof, der jetzt in der südlichen Altstadt ist, hat sich das gedreht und die südliche Altstadt wurde dann das Hauptgeschäftszentrum. Und deswegen ist die Firma nach dem Krieg gerne gewechselt, also war eh alles kaputt, an hier in Lorenzer Platz und hat hier neu aufgebaut.
Neu aufbauen, sich auf immer neue Herausforderungen einstellen, das war in der langen Firmengeschichte immer wieder notwendig. Zum Beispiel, als die ersten Fußgängerzonen eingeführt wurden. Plötzlich konnte die Kundschaft nicht mehr bis zur Ladentür vorfahren. Dafür kamen mehr Passanten vorbei, die ohnehin in der Stadt zu Fuß unterwegs waren. Heute wiederum muss Harl im Wettbewerb gegen Online-Versender bestehen. Das heißt, sein Geschäft kann nur dann überleben, wenn er die Kundschaft motiviert, zu ihm in den Laden zu kommen, statt bequem vom heimischen Sofa aus per Mausklick einzukaufen.
Ja, das ist ein schwieriger Wettbewerb, das muss man ja zugestehen. Aber wir versuchen halt die Stärken, die wir als Einzelhändler hier in der Stadt haben, nämlich die persönliche Beratung. Die Leute können die Sachen direkt in die Hand nehmen. Wir kompensieren es über Lieferservice und dass die Leute halt das Gefühl haben, hier kann man sich gut eindecken, gut beraten werden, gut kaufen. Wir haben auch selbst einen Shop, aber der Shop dient also nicht groß zum Umsatz machen, sondern ist eigentlich eine Visitenkarte, ja.
Klaus Harl räumt ein, dass die Zeiten nicht leicht sind für den stationären Einzelhandel. Doch wie schafft es ein Geschäft wie Küchenlösch, sich trotz eines wandelnden Einkaufsverhaltens zu halten? Einer der Gründe sei, dass die Inhaberfamilie schon immer langfristig gedacht habe. So sind die Ladenflächen nicht angemietet, sondern in Firmenbesitz.
Wir sind froh, dass wir in den guten Jahren die Immobilien Stück für Stück kaufen durften. Muss man kaufen durften, weil es ist ja nicht selbstverständlich. Und wirklich ist momentan eine sehr gute Situation. Wir hätten sonst Corona und die Zeit, hätten wir mehr Probleme bekommen.
Denn eine der größten Herausforderungen für Einzelhändler und Gastronomen sind nach Einschätzung nahezu aller Fachleute überzogene Mieten. Wer in der Nürnberger Innenstadt in guter Lage ein Geschäft betreibt, habe es oft nicht mehr mit alteingesessenen Vermietern zu tun, die Ladeninhaber persönlich kennen. Oft seien es auswärtige, anonyme Investmentfirmen oder zerstrittene Erbengemeinschaften, die so viel Ertrag wie möglich aus einer Immobilie herauspressen wollen, sagt Klaus Harl.
Wir hatten auch so ein Erlebnis, wir hatten noch einen anderen Laden in der Stadt und da war das so, dass halt dann die Erbengemeinschaft gedacht hat, die Miete muss erhöht werden. Wir sind froh, dass wir da weg sind von der Situation, aber das höre ich schon mitunter auch, dass die Miete dann zu hoch ist.
Zu hohe Mieten, die den Einzelhändlern die Luft zum Atmen abschnüren. Das war auch ein Grund für die Pleitewelle in Renebenkos Signa-Imperium. Die Folgen sind heute in Deutschlands Innenstädten zu sehen, auch in Nürnberg mit seinem leerstehenden Kaufhof. Allerdings gibt es noch Hoffnung, dass sich mit Ideen wie einem Kongresszentrum der Niedergang ganzer Straßenzüge aufhalten und umkehren lässt. Hin zu einer attraktiven Innenstadt, in der die Menschen nicht nur zum schnellen Einkauf unterwegs sind, sondern um das zu genießen, was Stadtplaner mit einem etwas bürokratisch klingenden Begriff beschreiben. Aufenthaltsqualität.